Der Kopenhagen Bowl in Dänemark ist gespielt und viele deutsche Teams waren dabei. Wir erzählen euch alles Wichtige aus allen vier Divisionen und geben euch unsere Einschätzung. Viel Spaß!
Hallo, liebe Freunde des Flag Footballs. Wir sind wieder zurück mit unserer regulären Montagsfolge und heute wollen wir euch einmal über den Spieltag, der in der DFL 2 in Bremen am Sonntag stattgefunden hat, berichten. Und dann wollen wir unseren Fokus auf den Kopenhagen Bowl shiften und euch erzählen, was am Wochenende abging. Wer hat welche Division gewonnen? Welche Spiele waren super? Und welche Teams konnten sich hier durchsetzen? Darauf wollen wir mit euch schauen. Aber wie gesagt, zuerst schauen wir, was in der deutschen DFL, in dem Fall der zweiten Liga, passiert ist. Wir hatten einen Spieltag in Bremen. Lasse, wer hat da gespielt?
Ja, genau, in Bremen. Schöner Sechser-Spieltag gewesen. Ganz entspannt so alleine gewesen. War auf dem Live-Ticker mal sehr entspannt, die Spiele zu finden dieses Wochenende. Gespielt haben auf jeden Fall, würde ich als allererstes nennen, die Düsseldorf Firecats, die erneut alles gewonnen haben. 4 von 4 Spielen gewonnen haben. Sich da sehr, sehr gut präsentiert haben. Aber auch die Gastgeber, die Bremen Firebirds, mit 3 Siegen aus 4 Spielen, nur gegen Düsseldorf verloren eben, glaube ich, haben hier einen guten Schritt getan, um sich weiter nach vorne und nach oben in der Tabelle zu spielen. Noch mit dabei waren Münster, die Dresden Monarchs, die Hamburger, also die Pioneers und Berlin Thunder Lightning.
Ja, war ja ähnlich, also wir sehen ja hier die drei unteren, die du ja letztes genannt hast, Dresden, Hamburg und Berlin. Hier konnte sich nur Dresden einen Sieg sichern, also langsam kristallisiert sich dann doch ein bisschen raus, wer oben in der Tabelle mitspielt, wer eher unten zu finden sein wird. Deswegen der Spieltag wenig spektakulär, würde ich mal sagen, eher wie man es erwarten würde. Aber wie du gesagt hast, es zeigt sich gerade die Düsseldorfer, die ja zumindest was an uns herangetragen wurde, auf jeden Fall Ambitionen haben, in Final Six zu kommen und eigentlich auch aufzusteigen, haben gezeigt, dass sie da auf dem richtigen Track sind nach ihrem ein bisschen holprigen Saisonstart mit 2 Niederlagen. Deswegen ja, für mich eindeutig gezeigt, wo sie hinwollen. Olli, was denkst du dazu?
Ja, kann ich dir eigentlich genauso zustimmen. Ich finde auch, dass der Spieltag sehr klar gezeigt hat, welche Gruppen es in der DFL 2 gibt. Du hast die Firecats, die auf jeden Fall damit nochmal, wie wir es letztes Mal schon gesagt haben, unterstrichen haben, was ihr Ziel ist. Wir haben die Firebirds, die, sage ich mal so, die Außenseiterchance auch auf dem Final Six haben. Sie haben 3 Spiele gewonnen, aber gegen die Firecats recht deutlich verloren. Wenn man die in diese Kategorie unserer Top 6, Top 8 Teams reinpackt, dann fehlt vielleicht den Bremen Firebirds da noch ein bisschen was, aber die werden sich absolut ins Mittelfeld einordnen, mit kleinen Chancen vielleicht, je nachdem, wie das Turnier läuft. Ja, die Münster Blackhawks hatten an dem Tag einen recht entspannten Auftritt, für 2 Spiele hochgefahren, gegen die 2 etwas schwächeren Teams ganz deutlich gewonnen. Da hat so das Matchup gegen Düsseldorf gefehlt, das wäre, glaube ich, noch spannend gewesen. Ja,
das und hatten wir ja, glaube ich, letztes Wochenende.
War schon,
das,
ne? Okay.
Dann,
ja,
genau, da haben die Münsteraner dann verloren. Aber ich glaube, da ist für alle Teams noch nichts verloren. Also Bremen hat ja auch ihren ersten Spieltag mit ihren 4 Spielen hier. Da ist ja noch viel drin. In der DFL 2 ja leider nicht. Wir sind noch an keinem Punkt, wo man alle Teams wirklich gut vergleichen kann, weil es eben so unterschiedlich Anzahlen an gespielten Spielen bisher gab. Trotzdem würde ich hier sagen, Firecats, Bremen Firebirds und Münster Blackhawks auf jeden Fall im Rennen dabei. Zumindest was ich auch von denen so gesehen habe. Wirklich spielstarke Teams. Und die werden auf jeden Fall darum kämpfen.
Genau, an dem Spiel. Die Firecats, ich wollte sagen, haben jetzt damit auch die Tabellenspitze übernommen. Wie du sagst, mit mehr Spielen, aber man muss es mal genannt haben, dass wir da jetzt 9 Spitzenreiter in der DFL 2 haben.
Genau, eigentlich haben wir gesagt, jedes Team kann hier gegen jedes Team gewinnen in der DFL 2. So ist es, glaube ich, auch weiter immer noch. Teams können gute Tage, Teams können schlechte Tage haben. Dennoch kristallisieren sich hier die Gegner raus und bei diesem Spieltag jetzt zum Beispiel gab es quasi kein knappes Game. Es ist kein Game mit weniger als 8 Punkten entschieden worden. Das heißt, hier haben sich schon klar die Spieler rausgesetzt, was, glaube ich, untypisch ist für einen DFL 2 Spieltag dieses Jahr, was ja auch schön ist.
Absolut. Ich würde sagen, tatsächlich die einzige kleine Überraschung für mich an diesem Spieltag, dass Dresden gegen Hamburg gewinnt. Wir haben ja gegen beide gespielt, letztes Wochenende waren ähnlich auf einem Niveau, deswegen würde ich gar nicht Überraschung sagen, sondern eher, das war für mich das Spiel, was offen sein kann und die Dresdner haben das eben für sich entschieden und haben damit doch noch einen kleinen Schritt in Richtung besseres Polster für den Klassenerhalt gemacht. Denn gerade zwischen diesen Teams Dresden, Hamburg und Berlin, glaube ich, die müssen sich da unten leider langsam zurechtfinden und hoffen und auch Gas geben, um eben sich von den anderen Teams dort unten im Keller ein bisschen abzusetzen.
Vor allem, wenn man bedenkt, dass zum Beispiel jetzt die Dresden Monarchs Flags bei 15 Spielen 4 Punkte haben, und da natürlich auch Personen noch oder Teams unten noch stehen, die wenig Punkte haben, aber die Dortmund Devils zum Beispiel aktuell noch 2 Spiele, beide verloren. Die haben aber starke Gegner gehabt, die werden da noch einige Siege holen. Die Augsburg Lions auch erst 5 Spiele. Also mit 15 Spielen und nur 4 Punkten bist du schon ziemlich weit unten im Keller. Deswegen, wie du sagst, umso wichtiger, dass es jetzt da mal die nächsten Zähler gab.
Gut, so viel zur DFL 2 dieses Jahr, oder diese Woche. Dieses Jahr sage ich schon, diese Woche. Nächste Woche sind keine Spieltage in irgendwelchen der nationenweiten DFL-Ligen. Wir schauen auch jetzt ins Internationale und schauen auf die Ergebnisse vom Kopenhagen Bowl 2025.
Ja, dann würde ich sagen, fliegen wir jetzt nach Kopenhagen. Wir haben gesagt, wir möchten mit euch gerne den Kopenhagen Bowl besprechen. Haben in der Preview ja auch schon gesagt, wir haben 4 Divisions, die sie da gespielt haben. Neben der Elite und der Women's Division noch die Leisure und die Co-Ed, wo eben Damen und Herren zusammenspielen müssen in einer gewissen Regelung. Ich würde sagen, wir schauen jetzt einmal kurz auf die Ergebnisse Co-Ed und Leisure und kümmern uns dann ein ganz bisschen ausführlicher um die Damen und natürlich die Elite Division. Bei den Co-Eds waren 6 Teams am Start, sowohl aus Deutschland, Dänemark, Großbritannien, Schweden, und ein europäisches Mixteam, soweit ich das sehen kann, und ein spanisches, die eben in 2 Gruppen gespielt haben. Das deutsche Team kam aus Kiel von den Blue Stars, konnte da Zweiter werden in der Gruppe.
Rostock
Ansonsten Rostock,
Rostock ist
oh,
es. Tue.
Rostock, sorry, ja, natürlich, Rostock, die Blue Stars in Rostock, danke. Ja, das eben dazu. Und am Ende war es dann so, dass die beiden Gruppenersten, in dem Fall ist Swedish Moose, die ja so ein bisschen was mit der schwedischen Nationalmannschaft zu tun haben, und den Meerkats aus Spanien, soweit ich glaube, weiß, also ich meine, die müssten aus Spanien kommen, die eben dann auch das Finale gespielt haben und so dann am Ende die Swedish Moose den Sieg davontragen konnten. In einem wirklich knappen Finale. 21-19 war sicherlich ein spannendes Spiel. Ich habe es leider nicht gesehen, aber ja, war
Könnte mir
sicherlich
tatsächlich
spannend.
vorstellen, dass da viele Teams gesagt haben, sie melden quasi noch was dazu, die ein Herren- und ein Frauenteam vor Ort hatten, einfach um noch mal ein paar mehr Spiele zu geben, weil so wie ich das hier gesehen habe, hat jedes Team nur also 2 bzw. 3 Spiele gehabt.
Genau. Und die Spiele
Deswegen.
waren auch schon also am ersten Tag, am Samstag vorbei, sodass sich dann alle Spieler, die auch Co-Ed gespielt haben, am Sonntag voll auf das Elite oder Leisure oder Woman Playoff-Bracket konzentrieren konnten.
Genau, also wie gesagt, keiner von uns war vor Ort, aber es könnte definitiv gut sein, wenn man sich den Namen anschaut, dass das ein bisschen noch so, um noch mehr Spiele reinzubekommen auf dem Turniertag, sich da noch Herren- und Frauenteams zusammengefunden haben und noch Co-Ed gespielt haben.
Was ich ja interessant finde bei Co-Ed, ich war ja die letzten 2 Jahre dort und habe dort auch einige Spiele gepfiffen. Von den Regeln her hat es mich immer ein bisschen an fünfte Klasse Fußball auf dem Hinterhof erinnert. Denn ich weiß nicht, ob es dieses Jahr das gleiche genau war, aber letztes Jahr war es so, dass immer 2 Frauen pro Seite, also pro Team, auf dem Feld stehen mussten und Touchdowns, beziehungsweise generell alle Punkte von Frauen, Touchdowns, Extrapunkte, Two Points, haben einen Punkt mehr gezählt. Das heißt, man konnte hier tatsächlich ein bisschen taktisch spielen. Und das hat man auch zumindest letztes Jahr gesehen, dass die Teams dann explizit gerade bei den Short-Yardage-Situationen, bei den One-Point- oder Plays, explizit die Frauen gesucht haben, um sich hier eben diesen einen Punkt noch zu sichern.
War das dann
Da möchte
schon
ich an der St
fast
Ja,
so krass, dass
bitte.
Leute irgendwie, wenn sie einen tiefen Touchdown gefangen haben beim ersten Versuch oder auch beim dritten Versuch und Mitte, kurz vor der Endzone abgekniet haben und dann den 1-Yard-Touchdown an eine Frau zu geben? Oder ganz so schlimm war es noch nicht, oder?
Tatsächlich, das habe ich tatsächlich letztes Jahr nicht gesehen.
Okay.
Ich habe, glaube ich, 3 Spiele der Co-Division der letzten 2 Jahre gepfiffen, aber dass es nicht passiert, kann ich natürlich nicht ausschließen, dass es
Okay.
doch jemand gemacht hat.
Ich wollte noch sagen, zu den Regeln habe ich tatsächlich, glaube ich, auch letztes Jahr was Lustiges erklärt bekommen. Die Kelkheim Lizards wurden letztes Jahr eingeladen nach, war, glaube ich, China
China,
zu
ja.
einem
Ja,
Turnier,
genau,
genau.
China.
Und Das war auch so ein Mixturnier, wo es auch Regelungen gab, dass man eine gewisse Anzahl an Frauen auf dem Feld haben musste. Die sind aber noch ein Stück weiter gegangen. Du musstest, glaube ich, den vierten Versuch jeweils, musste entweder eine Frau werfen oder fangen. Also du quasi, und dann hast du auch die, wohl, ich habe das nur erzählt bekommen, die spielerischen oder die taktischen Möglichkeiten zu sehen. Klar, ne, wenn du jemanden, eine Frau hast, die gut werfen kann, super, dann bist du eh fein raus bei der Geschichte. Aber dass dann teilweise dann wirklich damit gespielt wurde, dass dann sich alle, also dann 4 Leute eine Person gedeckt und so ein Blödsinn. Also ich glaube, das ist eine nette Idee, aber manchmal ein bisschen überkorrigiert.
Das klingt für mich ein bisschen, als würde es dann tatsächlich auch den Spielfluss oder doch zu stark verändern. Ich glaube, dieser Extrapunkt, das kann dann jedes Team nutzen, wie es möchte. Aber ich finde es cool, dass da auch experimentiert wird, vor allem mit unterschiedlichen Systemen.
Ja, und das ist ja immer noch ein großer Punkt vom Flag Football gewesen, dass man Frauen ebenso gut auch ins Mixspiel eben einbinden kann, dass die Ligen mixed sind. Ich finde es schon ein großer Vorteil in den Ligen. Gerade in den unteren Ligen, in der ersten Liga wird es ja leider immer weniger, aber in den Unterligen ist es schon sehr cool, weil Teams deutlich schneller ein Team voll kriegen. Und ja, dadurch, dass man so wenig Kontakt nur hat, können die auch wirklich sehr, sehr gut mitspielen und sind in vielen Teams auch sogar die Leistungsträgerinnen. Gut.
Genau, dann würde ich sagen, springen wir noch schnell zur Leisure Division, die tatsächlich ja die größte war. Also da waren, keine Ahnung, ich bin jetzt nicht so gut im Kopfrechnen. Was haben wir da? Sind das 6 Gruppen? 36 Teams oder so, glaube ich. Also eine ganze Menge. Oder?
Ja.
Ja, 6 Gruppen,
Genau.
A6 Teams, ja.
Genau, 36 Teams, da auch die deutschen Teams vertreten zum Teil. Wir hatten in der Preview über diese gesprochen, leider nicht ganz so erfolgreich gewesen. Ja, ich würde sagen, die Gruppenphase überspringen wir an der Stelle mal, aber schauen noch mal ganz kurz, wie es am Sonntag in der Championship Round eben ausgegangen ist. Welche Teams haben denn da sich hervorgetan?
Ja, also man muss dazu sagen, einige Teams kenne ich auch nicht persönlich, aber die Teams, die ich hier kenne, die es eindeutig hervorgetan haben, London Smoke, die der eine oder andere bestimmt kennt, meistens natürlich sind sie in den Elite Divisions vertreten. In dem Fall haben sie sich in der Leisure Division gemeldet, weil sie einige ihrer besten Spieler an die zwei britischen Nationalteam-Ableger verloren haben. Und haben dann sozusagen sich dem Level angepasst. Wir hatten noch noch ein paar weitere Teams, zum Beispiel die Titans oder die Meerkats, die wirklich gut gespielt haben. Die Saints aus Schweden waren dabei und die Panthers. Also einige Teams, die man auf internationalen Turnieren manchmal sieht, die jetzt aber keine ganz großen Namen im europäischen Flag Football sind.
Ich möchte an der Stelle noch eine Sache sagen. Das ist mir nur gerade, als ich hier die Liste gesehen habe, aufgefallen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Laut der Liste hier gibt es ein deutsches Team, was seine Gruppe gewonnen hat. Und das sind die Kickers. Ich kenne dieses Team nicht. Also gerne, wenn das jemand von den Kickers hört oder weiß, wer das ist, schreibt mal bei Instagram oder uns auf Spotify oder wo auch immer, wo dieses Team herkommt. Haben wir nämlich am ersten Tag tatsächlich ungeschlagen die Gruppe gewonnen. Am zweiten Tag hat es dann leider nicht ganz so geklappt. Da sind sie dann, glaube ich, in der ersten Runde ausgeschieden. Aber tatsächlich cool, dass wir da ein deutsches Team haben, was wir nicht kennen und das ganz gut abgeschnitten hat.
Ja, also das sind die Cougars Kickers mit KUH, also wirklich Q geschrieben. Und zwar ist das, glaube ich, ein Zusammenschluss oder das sozusagen das Fun-Team der Lübeck Flag Cougars.
Ah, okay.
Zusätzlich noch mit ein paar anderen Spielern, aber auf jeden Fall Flag Football Team aus Lübeck. Ja, wie du gesagt hast, Gruppe gewonnen am zweiten Tag, am Sonntag, hat es dann leider nicht für eine obere Platzierung gereicht.
Ja, genau. Dann lass uns noch ganz kurz dann in die Halbfinale und ins Finale schauen. In einem Halbfinale standen dann die Meerkats gegen Air Phoenix. Alle Spiele, gut, logischerweise auch oft relativ knapp aufgrund der kurzen Spielzeit. Hat sich dann Air Phoenix oder Phoenix? Da steht kein
Phoenix, Phoenix
i-Pünktchen.
ist richtig. Nee,
Phoenix ist
Phoenix
richtig.
passt.
Okay. Air Phoenix durchgesetzt. In einem Halbfinale die Titans aus Frankreich gegen London Smoke und dann in einem sehr knappen Finale setzt sich dann London Smoke gegen Air Phoenix durch und gewinnt die Leisure Division. Dadurch, dass es sehr knapp war, glauben wir jetzt einfach mal, oder
Ja, ich habe es
ist.
tatsächlich live gesehen, im Livestream. Also war wirklich ein überragendes Finale, muss man dazu sagen. Ich war nicht ganz sicher, was ich erwarten soll, also vor allem von Air Phoenix, da ich die noch nicht kenne. Und bei London Smoke, Charlie Williams, der Quarterback, der eigentliche, hat eben bei einem der britischen Nationalteams gespielt, deswegen mit ihrem Backup-Quarterback unterwegs. Aber das Spiel, das ging hin und her. Es sah kurz so aus, als würden er Phoenix vorbeiziehen. Dann gab es eine dumme Interception. Smoke hat wieder die Führung übernommen und am Ende stand es dann tatsächlich unentschieden mit abgelaufener Spielzeit und sie sind ins Extrapunkt-Shootout gegangen. Und das fand ich, also als Zuschauer, ich persönlich, wenn ich keinen klaren Favoriten habe, für wen ich in dem Spiel bin, und es war in dem Fall eindeutig so, dann möchte ich immer, dass das Spiel so lange und so weit geht wie möglich, und es ist in Jack McCall
Absolut.
natürlich das Extrapunkt-Shootout. Und hier war es so, dass sie von einem One-Point-Tries gegangen sind und es hat tatsächlich bis zum dritten Durchgang gedauert, bis sich ein Team durchsetzen konnte und das waren dann die London Smoke, die ihren dritten Extrapunkt gemacht haben und den von Air Phoenix verteidigt haben und sich damit den Sieg sichern konnten.
Klingt cool, muss ich wahrscheinlich noch mal nachschauen,
Ich
wenn du
wollte
das so
gerade sagen, das
erzählst.
klingt nach einem Spiel, was ich nachschauen muss.
Ja, eindeutig.
Ist
Also
dann
kann ich
natürlich nicht
jedem
mehr ganz so
empfehlen.
spannend. Natürlich nicht mehr ganz so spannend. Ja, und auch ein tatsächlich ein rein britisches Finale dann. Also mal schauen, ob man Air Phoenix nochmal irgendwo sieht. London Smoke sicherlich dann auch einfach erfahren genug. Also auch wenn die Leute fehlen, die haben so viel schon gewonnen, auf vielen Turnieren gewesen, da vielleicht auch so das letzte Quäntchen Abgezocktheit.
Auf jeden Fall.
Und
Ich habe
der
dann auch im Stream
cooles
gesehen,
Ergebnis.
dass eben ja die Nationalspieler der London Smoke, die dann, ja, wir können schon mal spoilern, die früher schon ausgeschieden sind, die nicht in Elite in die Top 4 gekommen sind, standen an der Sideline, haben ihr Team unterstützt und haben dann natürlich nochmal eine Coolness und eine Erfahrung reingebracht im Play Calling und so weiter, im Time Management. Am Ende weiß nicht, ob es was also gebracht hat. Sie haben natürlich nicht über die Zeit gewonnen, sondern am Ende dann tatsächlich in diesem, ja, Losverfahren sozusagen, extra Punkt Shootout, wo ja wirklich alles passieren kann.
Wir haken noch ganz
Genau.
schnell den dritten Platz ab. Der geht an die Meerkats aus, oder ich weiß nicht, wie man es
Spanien.
ausspricht, aus Spanien.
Meerkats, ja.
Meerkats.
Dann springen wir rüber zu den Damen, würde ich sagen.
Genau.
Da hatten wir 14 Teams am Start.
Ja, 14 Teams am Start, auch ja, ein breit gemischtes Feld. Wir können auch hier die zwei deutschen Teams erwähnen, die am Start waren. Einmal die Nola Angels, ein Zusammenschluss aus viel Augsburg, bisschen Waldorf und einer Spielerin aus München. Genau. Und dann noch Northern Storm, die auch in der DFLF so vertreten sind, die natürlich keine weite Anreise haben und sich diese Möglichkeit genommen haben.
Ja, bei Northern Storm ging es ja dann ein bisschen leider so weiter wie bei ihrem ersten DFLF-Spieltag. Nur ein Sieg aus 6 Spielen. Ich weiß nicht, ob sie damit wirklich zufrieden waren. Für die New Orleans Angels, zusammengewürfeltes Team, aber wirklich gute Spielerinnen. Also ich sage, dieser Kader, wenn die zusammen trainieren würden, dann könnten die in der DFLF um den Titel mitspielen, so wie sie auf diesem Turnier waren. Also wirklich starkes Team. Gegen die internationalen Top-Teams hat es dann nicht ganz gereicht. In der Gruppe haben sie Platz 4 belegt und sind dadurch dann leider ganz knapp wirklich um einen Platz am Einzug ins Viertelfinale vorbeigeschrappt.
Genau. Ja, dann lässt sich vielleicht noch die beiden Gruppensiegerinnen hervorheben. Das waren in Gruppe A die Red Lips und in Gruppe B die Rookies aus Spanien. Die Red Lips aus Frankreich mit hoher Besetzung wahrscheinlich da gewesen von auch französischen Nationalspielerinnen. Genau, und dann gehen wir in die, ja, in die Final Phase, würde ich sagen. Hier, ja, waren, glaube ich, schon ein, zwei Überraschungen dabei. Für mich zum einen die Red Lips, die dadurch, dass sie Erster wurden in der Gruppe, das Viertelfinale aussetzen durften und direkt im Halbfinale standen und dann mit 14:0 gegen die Lionesses aus Tschechien verloren haben. Für mich eine große Überraschung gewesen, habe ich so nicht erwartet. Das Spiel habe ich leider nicht gesehen. Ich habe dann erst das Finale gesehen. Aber
Da
ja.
muss man mal zu sagen, tatsächlich, ich finde das auch als Ergebnis eine Riesenüberraschung. Aber das zeigt wieder was, auch wenn man jetzt die andere Seite anguckt, dass so eine Bye-Week oder so eine Freilos in einer Runde nicht unbedingt ein Vorteil ist. Also, das ist wirklich etwas, wenn du dann später einsteigst, ein anderes Team vielleicht schon ein Spiel hat, gerade morgens, das erste Spiel vielleicht ein bisschen holprig ist, dass dann manchmal Leute unterperformen. Also, das kenne ich von selber Spielen, die man getan hat. Das war in der Geschichte der DFFL, als es das früher noch gab, beim Finaltag auch so. Das Team, was eine Runde aussetzen darf als Belohnung, ist oft schlechter in dem da darauffolgenden Spiel, als wenn es ein Spiel mehr hat. Vor allem, wenn die Spiele wie jetzt in Kopenhagen nicht so lang sind, dass dieses Erholungssystem, wenn man jetzt nicht, oder Erholungsvorteil gar nicht so zum Tragen kommt.
Ja,
Ja,
absolut.
ich glaube tatsächlich nicht, dass es am Sonntag das erste Spiel für die Teams jeweils waren. Die hatten, glaube ich, noch ein paar Gruppenspiele, weil ich glaube nicht, dass sie am Samstag 6 Spiele gespielt haben. Aber ja, und vor allen Dingen haben sich die Lionesses ja auch schon davor gegen die Jets, muss man sagen, mit einem 19-0 in der Spielzeit ein bisschen warm geschossen. Und sind dann sicherlich auch mit einem guten Gefühl auf jeden Fall in dieses Spiel reingegangen und konnten dann sowohl Viertelfinale als auch Halbfinale zu null gewinnen, was auch, glaube ich, eine sehr starke Leistung ist. Schauen wir noch kurz auf die
Absolut.
andere Seite des Turnierbaums. Da haben wir die türkische Nationalmannschaft, die jetzt sich so ein bisschen präsentiert. Wir haben es vielleicht irgendwo schon mal kurz angesprochen, aber in der Türkei wird schon relativ lang Flag gespielt. Gerade so, was so die Universitäten angeht und so als bei den Frauen, ist es schon ein relativ längeres Ding. Als Nationalmannschaft waren sie noch nicht so auf dem Zettel und das war, glaube ich, auch einer ihrer ersten größeren Auftritte. Bitte korrigiert mich, wenn ich da falsch
Ja,
liege.
nein, das ist tatsächlich so. Ich habe tatsächlich kleine Anekdote. Letzten Oktober war ich als Referee auf dem Champions Bowl und da war ein weiterer Schiedsrichter dabei, Fatih. Und der ist tatsächlich der Schiedsrichterobmann in der Türkei und hat mir da so ein bisschen die Geschichte erzählt, dass in der Türkei einmal, wie du schon gesagt hast, Frauen-Flag-Football schon länger eine Institution ist, sie auf dem internationalen Level aber bisher noch nicht aufgetaucht sind und das jetzt eben mit der Perspektive und dem Ziel Olympia aufbauen. Sowohl für die Frauen als auch für die Männer. Und für die Frauen haben sie da wirklich Ambitionen. Da wollen sie angreifen. Und wir haben ja in dem Turnier jetzt hier auch gesehen, sie können da mithalten und auf jeden Fall spielen. Deswegen super Einstand. Für die Männer ist die Türkei da noch ein bisschen hinterher, weil tatsächlich Flag Football eine reine Frauensportart war in der Vergangenheit. Und dort eben der Tackle Football sozusagen für die Männer, Flag Football für die Frauen. Das heißt, bei den Männern wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis wir die Türkei dort auch auf internationalem Niveau sehen werden.
Und tatsächlich auch spannend zu sehen, dass wir jetzt viele internationale Turniere hatten, wo sich die Frauenteams auch ja, eingespielt haben, auf die EM jetzt auch tatsächlich. Und wir haben eben Slowenien schon angesprochen in den letzten Wochen, die eben jetzt schon ein Turnier oder sogar zwei Turniere gewonnen haben, wenn man so will, wenn man jetzt Domžale als slowenische Nationalmannschaft teilweise zählen möchte. Man hat jetzt die Türkei, die in Kopenhagen gewonnen hat. Das heißt, das sind jetzt auch Nationen, die, glaube ich, am Anfang des Jahres in vielen Rankings zur EM vielleicht noch nicht so aufgetaucht sind, aber jetzt zumindest mal auf diesen Turnieren schon gezeigt haben, die können echt spielen. Und dann wird es spannend zu sehen sein Richtung Europameisterschaft, wie sie gegen die etablierten Nationalteams, Großbritannien, Deutschland, Italien, Frankreich, wie auch immer, dann abschneiden werden.
Genau. Schauen wir uns den Baum kurz an. Die Türkei gewinnt im Viertelfinale gegen die Panthers und auch hier fliegt das Team, das eine Bye-Week hatte, also erst in der Gruppe geworden ist, die Rookies aus Spanien, sehr, sehr deutlich mit 26 zu 6 gegen das Team aus der Türkei raus, wo dann das Finale hieß Lionesses aus Tschechien gegen die Türkei. Und ja, auch das Finale war. Ich fand es trotzdem schön anzuschauen. Das waren sehr schöne Spielzüge dabei. Aber von der Spannung her war es nicht so spannend wie das letzte Finale. Am Ende setzt sich die Türkei oder das Nationalteam der Türkei mit 27 zu 12 dann doch sehr deutlich durch.
Ja, also ich habe das Finale auch angeschaut gestern und muss sagen, was man gemerkt hat, ist, die Tschechen haben sehr solide gespielt, aber die Türken, ja, die Türkinnen, die waren körperlicher dabei, die wollten das mehr, habe ich das Gefühl. Also wir haben wirklich teilweise lange Bälle gesehen, wo die tschechische Receiverin wirklich frei war und die Türkin mit einem Willen angeschossen kommt von der Seite und den Ball gerade noch so wegswattet. Also da hat man wirklich gesehen, die wollen das. Und am Ende hat das dann für mich den Ausschlag gegeben, weil sie dann dieses eine Level einfach Athletik und Willen mehr hatten und da konnten die Tschechen dann nicht mithalten.
Würde ich genauso unterschreiben, deine Analyse. Trotzdem ein schönes Spiel anzuschauen, von der Spannung her vielleicht nicht ganz so.
Genau, dann würde ich sagen, kommen wir vielleicht zur, ich sag mal, für die Allgemeinheit wahrscheinlich interessantesten Division, über die wir ja auch in der Preview schon am ausführlichsten gesprochen haben. Würden uns hier jetzt auch nochmal ein bisschen genauer die Gruppenphase angucken, weil wir uns ja auch gewagt haben, eine kleine Prediction zu machen. Da vorweg muss ich sagen, bin ich ganz zufrieden mit dem, was wir gemacht haben. Ich glaube, wir lagen bei einigen Dingen richtig und würde da gleich mal mit Gruppe A starten, die Blue Berets ungeschlagen gewinnen. Also das ist ja die eine Hälfte der französischen Nationalmannschaft. Also das hat sich so bestätigt. Das sind eben die zwei Teams,
Ja.
die sie aufgesplittet haben, gewinnen ihre Gruppe souverän. Also ich glaube, war kein Spiel richtig knapp, soweit ich das gesehen habe. Also da, ja, absolut das gemacht, was wir erwartet haben. Und auf Platz 2, wir haben ihnen ein bisschen was abgesprochen. Vielleicht müssen wir das in den nächsten Predictions dann immer machen, nachdem wir sie zweimal etwas hochgelobt haben. Jetzt eben ein bisschen vorsichtiger gewesen, aber die 65ers strafen uns Lügen und ja, werden Zweiter in ihrer Gruppe, auch eine starken Samstag gespielt und qualifizieren sich somit dann für die Endrunde.
Genau, dann dahinter kann man vielleicht noch erwähnen, Afghanistan, das für uns ein bisschen die Wundertüte war, gehen am Ende mit zwei Siegen aus der Gruppenphase raus. Ich habe leider auch kein Spiel von denen auf Stream gesehen, deswegen ich kann nicht ganz sagen, ob die jetzt einen komplett anderen Flag Football gespielt haben, wie den, den wir so kennen oder den, den man so in Europa so spielt. Aber ja, schön glaube ich, dass sie dabei waren. Ich hoffe auf jeden Fall, dass sie Spaß hatten.
Definitiv, ja. Und auch Snow Thunder, wohl tatsächlich auch Parts von der dänischen Nationalmannschaft, hier Dritter geworden, wahrscheinlich einfach, weil die eingespielt hat gegen die 65, was nicht gereicht hat und die Franzosen, wie sie es letztes Jahr auch schon bewiesen haben, da glaube ich einfach nochmal ein anderes Level haben.
Ja,
Womit
die
wir auch.
Franzosen sind auch einfach saustark, muss man sagen. Also sowohl als Nationalmannschaft als auch die nationalen Mannschaften, also Molosses, Sphinx und so weiter, ja, immer oben mit dabei. Ja, das wird auch sich die Saison durchziehen, würde ich schätzen. Denke ich
Definitiv
auch.
kommen wir auch deswegen zur Gruppe B. Du hast gerade schon das eine Team der Dänen angesprochen. In Gruppe B auf Platz 2 ist nämlich das andere dänische Team, die Frozen Reds, die in ihrer Gruppe auf Platz 2 kommen, was definitiv, also wir haben es ihnen jetzt nicht komplett abgesprochen, aber ich glaube, ich hätte es nicht so gesehen, als in unserer, oder ich habe es nicht so gesehen in unserer Preview-Folge. Auf 1 in der Gruppe B aber die Waldorf Wanderers. Die aber auch nur, nee, die ungeschlagen durch die Gruppenphase gehen.
Genau, in der Gruppenphase ungeschlagen und die Wanderers, die sind einfach so eingespielt mit so einer high-powered Offense, die Fabi-Benny-Connection, die funktioniert einfach so gut. Ich glaube, da muss man tatsächlich schon wirklich ein sehr, sehr starkes oder wirklich gutes Nationalteam sein, um den Wanderers da Paroli bieten zu können. Sie hatten ja drei Nationalteams sogar in der Gruppe mit eben Frozen Red, Teilen der Dänen, Golden Lions, Teilen der englischen Nationalmannschaft und der tatsächlichen norwegischen Nationalmannschaft, die allerdings auf Platz 6 gelandet ist, ohne Sieg. Also Norwegen hatten wir in unseren Predictions ja auch genannt, doch einfach noch deutlich hinter der europäischen Spitze.
Gut, man weiß immer
Absolut.
nie genau, ob sie jetzt wirklich mit ihrem kompletten Nationalmannschaftskader da waren, aber wenn man sich so anmeldet, dann erwartet man ein bisschen mehr als Platz 6, um ehrlich zu sein.
Das stimmt. Ich würde jetzt noch eine Sache gerne hervorheben, die mich ein bisschen überrascht hat, weil tatsächlich die Golden Lions ja nur mit 2 Punkten gegen die Wanderers verloren. Das war durchaus erwartbar, also ein knappes Spiel. So hätte ich das in der Gruppe auch fast, hätte ich es wahrscheinlich auch getippt. Dass dann aber eben, wie ihr gesagt habt, die Frozen Reds in dem Spiel direkt gegen die Lions mit 12 Punkten gewinnen, hat mich dann doch etwas überrascht. Vielleicht auch auf dem falschen Fuß erwischt an der Stelle. Aber tatsächlich hier vielleicht die Überraschung in der Gruppe. Es sind beide Teams weitergekommen. Also von daher hatte es dann auf den Turnierbaum keine so großen Auswirkungen. Aber an der Stelle sollte das als Ergebnis nochmal hervorgehoben werden. Kommen wir noch
Ja,
zur Gruppe
vielleicht
C.
kurz noch zum Abschließen, um
Ja.
alle Teams hier genannt zu haben. Die Juggernauts und Mean Machine auf den Plätzen 4 und 5. Bei den Juggernauts hatten wir es ja auch schon. Die haben garantiert einige Spieler an die beiden französischen Nationalteams, Blue Barrett und Red Roosters, verloren. Dadurch eben dann eben konnten sie nicht um die Plätze im Viertelfinale mitspielen.
Genau, stimmt. Gut, dass du es nochmal sagst, weil wir die ja in den Predictions auch so ein bisschen als Wildcard hatten. Du hast gesprochen, zwei französische Nationalteams, das zweite große Red Roosters, letztes Jahr unter dem Namen gewonnen. Wer jetzt da drin war, wissen wir nicht. Ja, die auch ihre Gruppe, wie von uns fast schon erwartet, souverän gewonnen mit ja auch einer Punktedifferenz von plus 110. Also auch alles sehr deutlich nach Hause gespielt, sicher in die Gruppe, in die Endrundengruppe eingezogen. Dahinter die Great Barbarians, eben auch das, sagen wir, zweite englische Nationalteam, auch die starke Performance, man gegen die Red Roosters eben chancenlos, aber sonst alles gewonnen. Für mich positiv immer wieder, scheinen sich auch so ein bisschen international zu etablieren. Die Luzern Pikes aus der Schweiz, also wirklich auch ein starkes Turnier, sich hier auch in der Gruppe durchgesetzt gegen etablierte Teams, gute Teams, und eben auch in der Endrunde damit. Waren ja, glaube ich, vor ein paar Jahren, hatten wir in der Preview auch gesagt, schon mal Zweiter, haben das hier jetzt nicht final bestätigt, aber wieder einen guten Auftritt hingelegt.
Genau, dann die unteren Plätze auf dem vierten Rang, die 86ers aus Schweden, gehen in der Gruppe war es relativ einfach, weil einfach alle Teams quasi ein Spiel mehr gewonnen haben, desto höher man ging es. Wir hatten irgendwie keine Three-Way-Ties in irgendeiner Form. Dann kommt das portugiesische Nationalteam auf dem 5. Rang, die nur gegen die Celtic Tigers gewonnen haben, die wir in unserer Preview ein etwas stärker eingeschätzt haben. Vielleicht nicht ganz so stark wie die Red Roosters und die Great Barbarians, aber dann schon ein bisschen höher, dass sie dann am Ende kein Spiel gewinnen, ist ja auch ein bisschen überraschend für mich, gerade weil sie ja beim Adelbo sehr, sehr gut gespielt haben. Aber man
Wobei
weiß
ich,
auch immer nie, in welcher Verfassung die da waren.
genau, ich glaube nämlich tatsächlich, dass beim Adria Bowl die noch einige Spieler aus Großbritannien hatten. Ich meine, irgendwer hätte mir gesagt, dass sie zwei, drei wirklich gute Leute aus Großbritannien noch dabei hatten, die sie stark verstärkt haben, glaube ich, gerade in der Defense, die jetzt eben nicht in diesem Team mit dabei waren. Ob das jetzt den Unterschied gemacht hätte, können wir nicht sagen, aber ja, da sicherlich ein paar Spieler gefehlt oder hatten sie beim Adria Bowl zusätzlich, die sie sonst nicht haben.
Ja, gut. Am Ende muss man sagen, sie verlieren zwar 5 Spiele, aber haben nur eine Punktedifferenz von minus 55, was noch vollkommen okay ist. Da ich glaube, gegen die Red Roosters haben sie so mit 3 Touchdowns oder so verloren. Das heißt, die Spiele dahinter waren dann auch alle relativ eng.
Würde ich sagen, wir springen zum Tag 2. Hier ja die Form, dass quasi wir zwei Elitegruppen haben, die nochmal eine Gruppenphase gespielt haben. Am Sonntag jeweils 4 Teams. An der Stelle die Luzern Pikes habe ich eben versehentlich in die Endrunde gequatscht, die als 9. Team, als einziger Dritter nicht weitergekommen, haben aber eben die Down Brackets dann gewonnen. Also sie sind 9. geworden. Genau, die Teams, die weitergekommen sind, haben wir schon besprochen. Da eben eine Round Robin gespielt. Und ja, da gab es für mich vielleicht so die größte Überraschung an diesem Tag. Die 65ers haben an der Stelle nämlich in einem sehr, sehr knappen Spiel, 27-26, die World of Wanderers geschlagen. Ich glaube, das ist auch schon lange her, dass die 65ers die Wanderers geschlagen haben. Das war vor Jahren mal beim Champions Bowl. Da aber, glaube ich, ohne Benny als Quarterback. Nichtsdestotrotz starkes Ergebnis von Arona hier und die ihre Gruppe gewinnen. Und somit
War,
auch
wenn ich,
ungeschlagen ins Halbfinale gehen.
wie ich gesehen habe, oder war es, glaube ich, auch wirklich ein Buzzerbeater in der letzten Sekunde, dass sie dort sich den Sieg eben gegen Waldorf sichern konnten. Also wirklich spannender Flag Football hier auf dem Turnier. Was ich in der Hauptrunde ein bisschen schade finde, vom Seeding her, wir haben in der einen Gruppe beide französischen Teams und beide dänischen Teams. Ich glaube, das hätte für sie persönlich nicht sein müssen, weil man sich bestimmt in Vorbereitungscamps und Turnieren schon öfters ja, gegenüberstand.
Das habe ich mir
Dafür.
auch gedacht, weil das sind zweimal britische Nationalteams dabei, die sofort in einer Gruppe, zweimal französische Nationalteams in einer Gruppe und zweimal dänische oder dänische Teams in einer Gruppe, sicherlich auch mit Teilen der dänischen Nationalmannschaft. Fand ich auch vom Auslose her ein bisschen unlucky, aber wenn das der Turnierbaum davor so vorsieht, ist es leider ein bisschen unglücklich passiert, glaube ich.
Ich wollte noch das Stichwort aufnehmen, knappe Spiele. Das war eh Thema in dieser Gruppe. Wanderers gewinnen 22-21 gegen die Great Barbarians, wir haben darüber gesprochen, verlieren aber genauso knapp gegen die Wanderers, gegen die 65ers. So, die 65ers gewinnen genau auch mit einem Punkt gegen die Great Barbarians. Also hier brutal enge Spiele. Das zeigt, dass die wirklich alle auf einem sehr hohen Niveau waren, alle auf einem ähnlichen Niveau waren und die Golden Lions, die hier mit 3 Niederlagen rausgehen, an einem anderen Tag vielleicht diese Gruppe gewinnen. Also das wirklich, glaube ich, sehr, sehr hochklassiges ja, Spiel hier. Zur Gruppe 2 vorweg gesprochen, bevor wir über die Ergebnisse sprechen, da auch zwar ärgerlich, dass die französischen Teams in einer Gruppe waren, aber wenn man sich den Turnierbaum mal dann hinten raus anschaut, vielleicht Best Case für die
Ich
Teams.
wollte gerade sagen, dann war es, glaube ich, nicht schlecht. Hier gibt es, glaube ich, auch noch zu erwähnen, knappe Spiele gab es da nicht so. Da haben wirklich Teams deutlich höher gescored. Also in der ersten Gruppe waren so die Differenzpunkte bei so 8, 7 und 5 zum Beispiel bei den drei Teams. Hier waren sie bei 47 und 25. Das heißt, hier haben die französischen Teams doch deutlich dominiert. Aber man kann ganz klar sehen, dass die Dänen ein ja, sehr, sehr gleich gut aufgestellt haben, ihre Teams, das heißt, ihre Spieler über die beiden Teams gut verteilt haben, was sich am Ende dann auch da zeigt, dass sie gegeneinander unentschieden gespielt haben, also wirklich exakt gleich gut waren.
Das wollte ich
Ja.
sagen. Es waren keine spannenden Spiele in der Gruppe, so wirklich. Aber die beiden spannendsten Spiele waren, wenn die Teams intern gespielt haben. Was wirklich für deren Aufteilung sehr spricht.
Was ich
Genau
auch
das ist.
mich gefragt habe gestern, also man sieht hier auch in Gruppe B, die Blue Barretts, obwohl sie die deutlich bessere Punktedifferenz haben mit plus 47 im Gegensatz zu der plus 25 der Red Roosters, haben sie das direkte Duell verloren. Und was ich mich gestern gefragt habe, ist, wie haben sie wahrscheinlich die Aufteilung gemacht? Ich als Head Coach würde wahrscheinlich die sozusagen Starting Offense mit der Backup Defense zusammenpacken und die Starting Defense mit der Backup Offense, dass hier die Spieler, die auch am ehesten auf dem Feld zusammenspielen, sich einspielen können. Und das könnte natürlich dafür sprechen, dass die Blue Barretts hier eventuell die Starting Offense hatten, weil sie mehr Punkte gemacht haben. Aber im direkten Duell, wir wissen es, Defense wins Championships. Ob das hier dann auch so war, sehen wir später. Aber eventuell kann das hier die Punktedifferenz erklären. Oder was denkt ihr zu der Aufteilung der Teams?
Also ich kenne das auch genauso, dass so aufgeteilt wird, weil das alles andere macht rein vorbereitungstechnisch keinen Sinn. Wenn du die komplett durcheinander mixt, es gibt vielleicht den einen oder anderen Spieler, den du mal ausprobierst, auf verschiedenen Sets, in verschiedenen Rotationen, aber ansonsten gehe ich fast davon aus, dass du mit deiner Vermutung recht hast. Und ja, sie gezeigt haben, dass aber egal wie rum sie stark sind, dementsprechend ins Halbfinale eingegangen oder eingezogen sind, auf die wir jetzt schauen wollen, die ja auch, ja, brutal spannend waren, wenn ich das, also so vom Ergebnis her. Wir haben auf der einen Seite die Blue Barretts, die gegen die 65ers gespielt haben, mit 14 zu 13, ein Punkt, ein extra Punkt, sich durchsetzen.
Ja,
Und
und
auf der
da
anderen
kann ich auch
Seite,
gleich sagen, also
ja,
das Spiel habe ich auch live gesehen im
ja.
Livestream. Es ging hin und her und wirklich, es gab, glaube ich, zwei Picks in dem Spiel, die das Momentum dann wiederum so geschiftet haben. Die Blue Barretts hätten eigentlich schon mit dem Touchdown in einem Drive das, ja, den Sack zumachen können, werfen dann aber einen Pick, bringen die 65ers wieder ins Spiel zurück und tatsächlich mit noch einer Minute oder weniger auf der Uhr machen die 65ers den Touchdown zum 13-14. Entscheiden sich dann
Ja,
für die Two-Point
das habe
Conversion,
ich auch
also
gerade so noch gesehen, ja.
wollen dem Extrapunkt-Shootout aus dem Weg gehen. Und hier kurz Shoutout an einen unserer Spieler, an Tim, der bei den Arona 65ers hier als Gastspieler mitgemacht hat. Und in diesem Two-Point-Try läuft er eine tiefe Route nach hinten rechts in die Endzone. Er ist offen und der QB-Oma überwirft ihn um einen Meter. Und also wirklich so knapp. Und ich glaube, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, hat Tim tatsächlich auch den entscheidenden Touchdown gegen Waldorf gefangen. Das bedeutet, hier hätte er sogar die Chance gehabt, das Halbfinale zu gewinnen. Aber leider der Ball ein bisschen zu hoch und damit konnten die Blue Barretts am Ende abknien.
Ja, Shoutout auf jeden Fall an Flagzone Deutschland. Wirklich, ich habe es auch genauso gesehen. Wir hatten da gerade Spielpause. Ich habe ein U16-Turnier gerefft und da hatten wir gerade Mittagspausen, konnten uns das kurz anschauen. Genau dieses Play habe ich auch gesehen, was Josh gerade beschrieben hat. Ganz, ganz spannend. Aber auch spannend war es im anderen Halbfinale. Die Wanderers gegen die Red Roosters. Auch hier lautet das Ergebnis am Ende nur ein Punkt Unterschied. Und am Ende konnten sich hier die Red Roosters mit 28 zu 27 durchsetzen. Das Spiel habe ich leider nicht geschaut. Vielleicht könnt ihr da auch zum Spielverlauf kurz was sagen.
Ich weiß,
Ich
es gab es leider nicht im
Josh hast
Stream.
gesehen.
Ah,
Ah, gibt es nicht im
nee, das gab
Stream.
es nicht im Stream. Die waren parallel und nur Feld 1 vom
Ja.
Kopenhagen Bowl wurde übertragen. Deswegen kann ich leider auch nichts dazu
Ah,
sagen.
okay.
Ja,
War im
schade.
Prinzip die Neuauflage vom letzten Jahr. Ich meine, das war das Finale vom letztenjährigen Kopenhagen Bowl. Wieder die Red Roosters gewinnen. Ich glaube, letztes Jahr war es deutlicher. Ja, und tatsächlich, was für mich verwunderlich ist, ich kenne Waldorf jetzt jahrelang, habe schon viele Spiele gesehen, gegen sie gespielt, deren, ja, große Fähigkeit ist, diese knappen Spiele eigentlich immer zu gewinnen am Ende. Irgendwie hatten sie das in Kopenhagen jetzt an dem Wochenende nicht so das Glück dabei, haben viele der entscheidenden Spiele knapp verloren. Ich glaube, am Ende können sie da durchaus zufrieden auch nach Hause fahren. Ich meine, die wollten das Turnier gewinnen. Ich glaube, da sind wir uns einig, dass das Ziel war. Wenn du so knapp aber gegen einen Teil der französischen Nationalmannschaft ausscheidest, dann hast du ein wieder mal bewiesen, wie stark du international mithalten kannst. Und die Red Roosters, ja, trotzdem, glaube ich, an der Stelle verdient im Finale. Dann eben, und da haben wir eben schon drüber gesprochen, Best Case, die zwei französischen Teams schaffen es beide. Nee, nicht ungeschlagen, weil sie gegeneinander gespielt haben. Aber außerhalb dessen bis ins Finale. Wie war das Finale? Ihr habt es gesehen.
Ja, also wir haben auch wieder ein Spiel, ein sehr knappes Spiel gehabt. Beide Teams high-powered. Bei den Blue Barretts hat Anthony Rekien geworfen, der langjährige Quarterback der Nationalmannschaft. Deswegen hat dort die Offense ein bisschen besser funktioniert. Ich glaube, sie hatten zwei wirklich One-Play-Touchdown-Drives, wo im ersten Play direkt übers ganze Feld geworfen wurde. Es ging hin und her. Am Ende muss man dann sagen, war es nicht ganz so spannend, weil es eben kein Buzzerbeater war, sondern die Blue Barretts sich absetzen konnten und am Ende dann nichts mehr anbrennen haben lassen. Was hast du gesehen, Lasse?
Genau, ich würde dem genauso zustimmen, von der Spannung her. Es ist auch nur ein Touchdown, aber den letzten Touchdown haben quasi die Red Roosters gemacht, die dann quasi nur noch verkürzt haben. Genau, aber ich finde es auch sehr interessant, in der auch am Sonntag haben die beiden Teams ja auch schon gegeneinander gespielt und da haben die Red Roosters gewonnen gegen die Blue Barrels. Jetzt im Finale haben sich die Blue Barrels ja quasi revanchiert, haben das Spiel für sich entscheiden können, was dafür sprechen würde, dass er Defense doch nicht Championships gewinnt, wenn wir davon ausgehen, dass die Blue Barrels mit der, wenn wir auch den Starting QB der Franzosen bei den Blue Barrels sehen, vielleicht die Starting Offense hatten und die Red Roosters die Starting Defense der Franzosen. Trotzdem sehr, sehr knappe Spiele und am Ende geht der Sieg dann mit 27 zu 21 an die Blue Barrels. Doppelsieg Frankreich, wieder einmal gezeigt, wie stark sie auf internationalem Niveau sind. Die auch sicher bei der EM werden wir aber sicher noch auch nochmal in diesem Podcast drüber reden. Ein Favorit mit für die vorderen Plätze ganz oben und auch auf den Titel.
Auf jeden
Ja.
Fall sehe ich auch so. Also vor allem, was mich an Frankreich so fasziniert, die haben einfach einen super ausgeglichenen Kader mit Veteranen, mit wirklich erfahrenen Spielern, aber auch krassen jungen Athleten, die einfach ultra schnell sind, super Hände und Reflexe haben und ich glaube, es jedem Team in Europa schwer machen werden. Also ich glaube, für die muss auf jeden Fall der Titel eigentlich das Ziel sein.
Da kann ich euch absolut zustimmen. Also nach den Ergebnissen noch letztes Jahr.
Vor allem, da das die EM ja in Frankreich ist, Heim-EM in
In
Paris.
Paris, ja.
Also ja, mehr kann man sich eigentlich als französisches Nationalteam nicht wünschen.
Korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege, aber wurde das Spiel um Platz 3 überhaupt nicht gespielt? Ich sehe es nämlich gerade gar nicht.
Also ich
Das
habe
wird seit Jahren
gestern,
nicht gespielt. Ah,
genau,
okay.
es gab einen Instagram-Reel, wo Jerome, der Defensive Captain der Wanderers und Omar, der Quarterback der Arona 65ers, Schere, Scheibe, Papier gegeneinander gespielt haben. Und untertitelt mit Third Place Game of the Copenhagen Bowl. Also ja, ich glaube, das.
Okay, das sagt, glaube ich, alles. Dann,
Genau.
genau. Gibt es sonst noch irgendwas zur Elite Division oder generell zum Arbeit
Ja,
sagen von euch?
generell möchte ich hier nochmal kurz erwähnen, dass beim Kopenhagen Bowl jetzt schon im zweiten Jahr eine internationale Schiedsrichterklinik gehalten wird. Das bedeutet, es können sich Schiedsrichter anmelden, egal welche Erfahrungen sie haben. Das heißt, da sind dann ganz neue dabei. Da sind aber auch Schiedsrichter dabei, die schon auf internationalen Turnieren, aber tatsächlich auch EMs und WMs schon gepfiffen haben. Letztes Jahr war ich selber dabei. Dieses Jahr konnte ich wegen einer Hochzeit nicht. Aber es waren, wenn ich es richtig gesehen habe, um die zwischen 40 und 50 Schiedsrichter aus ganz Europa und der Welt da, mit einer Handvoll an Supervisern, die internationale Erfahrung haben. Also wer da ein paar Leute kennt, Jet war dabei, Class als Organisator, noch einige andere, die auch schon WM-Finals gepfiffen haben, ist für das Turnier selber sehr cool, weil es dann zusätzlich zu den klassischen Team-Schiedsrichtern wirkliche Schiedsrichter gibt, die einmal natürlich Erfahrung haben, aber auch Erfahrung sammeln wollen und von Supervisern hier überwacht bzw. auch ja, gecoacht werden. Das heißt, super, ich sag mal, Symbiose aus diesem Turnier und auch der Schiedsrichterentwicklung in Europa und auch der Welt. Denn ich glaube, das Schiedsrichterwesen generell ist immer noch ein bisschen unorganisiert. Deutschland sind wir da, glaube ich, Vorreiter und machen schon deutlich mehr als andere Nationen. Aber gerade im Hinblick auf Olympia hoffe ich persönlich auch, dass das Ganze noch organisierter wird, dass es eben weggeht von dem, wir melden die Leute, weil jede Nation jemand hinschicken darf, egal wie viel Erfahrung sie haben, sondern tatsächlich die Leute ausbilden, international ausbilden und eben dort dann auch wirklich die Besten hinzuschicken.
Und vor allen Dingen spricht es ja auch für eine Vereinheitlichung der Regeln, wenn ganz Europa dann langfristig und dann auch eben dann IFAF die Regeln auch nicht nur die genau gleichen Regeln haben, nach IFAF-Regeln wegspielen, sondern sie auch gleich auslegen, weil man ja manchmal dann doch hört, international werden die Regeln anders ausgelegt, was ja auch okay ist, aber solange sie international überall gleich ausgelegt werden, ist es, glaube ich, eine faire Sache.
Genau, also wirklich coole Sache, dass es sowas gibt. Darf es gerne öfter geben, vielleicht auch noch bei anderen Turnieren. Aber ja, einfach man merkt, dass es an vielen Stellen der Sport einfach professioneller wird oder zumindest die Bemühungen da sind, das zu tun. Und da Dänemark ja seit Jahren eh sehr Vorreiter mit vielen Köpfen, die da viel organisieren und viel mit vorantreiben wollen. Also da wirklich auch nochmal großes Lob an das Turnier, was ja, glaube ich, auch dieses Jahr wieder wie sonst sah. Wahnsinnig gut organisiert ist, glaube ich, sehr, sehr professionell, sehr, sehr schön. Lohnt sich auf jeden Fall hinzufahren, egal welches Level ein Team hat. Also da gerne auch nochmal der Mutmacher an alle Teams, die uns hier hören. Meldet euch bei solchen Turnieren an. Also gerade auch der Kopenhagen Bowl in jeder Division für jemanden was dabei. Ihr seht viele Teams, ihr lernt viel, ihr habt Spaß. Also wirklich eine coole Sache.
Und dann lassen wir das als Wort zum Montag, glaube ich, so stehen. Außer Joshua hat noch was zu sagen.
Nein, ich wollte nur sagen, das war's dann jetzt auch mit dem Kopenhagen Bowl. Wir hören uns dann in 2 Wochen wieder, denn dann haben wir wieder einen großen Berg an DFL, DFL 1, DFL 2 und DFL F Spieltagen für euch. Da geht es dann in die heiße Phase der Saison. Ja, wirklich spannende Duelle, vor allem im Abstiegskampf der DFL 1, aber auch im Kampf um die Final Four bzw. Final Six Plätze in der DFL F und DFL 2. Also, freut euch drauf und wie immer der Appell, wenn ihr Informationen habt, Spieltagsergebnisse oder Insiderwissen, meldet euch bei uns. Wir profitieren davon und ihr hoffentlich dann eben auch.
Ich würde an der Stelle noch ergänzen, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt an Themen, über die wir mal sprechen sollen, die euch interessieren würden, gerne auch. Also wir können uns auch gerne mal einen Podcast einfach um ein Thema kümmern, was euch interessiert. Da sind wir sehr offen.